Ich habe jetzt Klaus Müller in der Leitung, hallo. Und du hast ein Buch geschrieben, erschienen im Papirossa Verlag und das heißt Inflation. Also du bist unter anderem Professor Dr. SC.OEC. Freiberuflicher Dozent für Betriebs- und Volkswirtschaftslehre und hast ungefähr 400 Publikationen herausgebracht. Ja, es soll um Inflation gehen. Vielleicht kannst du erstmal kurz beschreiben, was versteht Mensch überhaupt unter Inflation?
Bei unserer Inflation verstehen ja die meisten, dass die Preise steigen. Also genau muss man sagen, hier ist nicht der Anstieg von einzelnen Preisen gemeint, sondern der Preisdurchschnitt ist gemeint. Da spricht man auch vom Preisniveau. Wird gemessen an einer bestimmten Anzahl von Waren. In Deutschland besteht dieser Warenkorb, der der Inflationsmessung zugrunde liegt. Also 650 Waren, die also repräsentativ die einzelnen Bereiche abdecken sollen. Da misst man also die Veränderung der Preissumme dieses Warenkorbes in bestimmten Zeitraum und das dann die Inflationsrate, Preissteigerungsrate. Gleitet natürlich auch mit von steigenden Geldmengen. Ne?
Ja, also es wird quasi alles oder vieles teurer. Wie kommt es denn dazu, dass es dann so quasi auf einmal die Preise steigen?
Ja, es gibt dann eine ganze Reihe von verschiedenen Ursachen. Der sogenannte Mainstream ist also der Meinung, das hat etwas mit Angebot und Nachfrage Konstellation zu tun. Da spricht man einerseits davon, dass das Angebot sich verknappt hätte oder die Nachfrage gestiegen sei, was letztendlich auf dasselbe hinausläuft. Das Verhältnis Angebot und Nachfrage verschiebt sich zugunsten der Nachfrage. Eine höhere Nachfrage würde dann die Preise praktisch nach sich ziehen. Das ist das eine Argument. Die andere Argumentationskette, die geht mehr von den Kosten aus. Und da sagt man also, die Kosten steigen für Rohstoffe und so weiter, Arbeitskräfte, Produktionsfaktoren und diese steigenden Kosten wurden dann praktisch, ohne dass die Unternehmer und die Preissetzer etwas machen könnten, in höheren Preisen münden. Ja. Meistens ist es so, man sagt, da ist der Ukraine-Krieg Ursache gewesen und der Zusammenbruch von Lieferketten und so weiter, da ist sicher etwas dran, aber das sind eigentlich Aspekte, die eher als Vorwand dienen dafür, dass Unternehmen ihre Preise hochsetzen. Man muss ja auch noch wissen, dass ein großer Teil der Preise, die beginnt natürlich bei den Rohstoffpreisen, an der Börse verhandelt wird. Und Börsenpreise sind durch die Bank spekulative Preise. Wenn man nun Angst bekommt, dass aufgrund von Katastrophen, Umweltkatastrophen, Klimakatastrophen, Kriegen und so weiter, das Angebot an bestimmten Produkten knapp werden könnte, dann reagieren die Preise an der Börse sofort und weil dann die Spekulanten in Erwartung steigender Preise genau das tun, was die Preise nach oben treibt. Ne? Dann sie kaufen nicht, um das, was sie kaufen, wirklich zu besitzen, sondern sie kaufen, um das dann teurer wieder verkaufen zu können. Sodass ein und dasselbe Produkt also mehrere Male verkauft werden kann, bis zu 1000 Male an der Börse. Und das geht immer ein bisschen unter in der Argumentation. Ne? Man sagt immer, Putin und der Krieg und die Russen und so weiter, das hätte den Preis Auftrieb verursacht. In Wirklichkeit war es aber Anlass dazu für diese enorme Börsenspekulation, die die Preise dann hochgetrieben hat.
Ja, aber diese enorme Börsenspekulation, die gibt es doch eigentlich immer. Also wie kommt es dann, dass jetzt ausgerechnet jetzt so geballt alles auf einmal teurer wird? Also wurde jetzt mehr spekuliert oder wurden die Gewinnchargen erhöht oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, es gab jetzt also die Anlässe, ne? Vor allem mit dem Krieg, Corona-Pandemie war vorher. Lieferketten sind zusammengebrochen, weil bestimmte Produktionsausfälle zu verzeichnen waren. Und da hat sich praktisch diese Auffassung verbreitet, dass es eben knapp werden könnte. Ne? Also diese konkreten Anlässe dafür, das sind ja nicht gleich die Ursachen, aber die Anlässe haben wir ja nicht immer. Ich finde natürlich richtig, Börsen haben wir immer, aber die Börsen, die verändern sich natürlich auch, die Börsensituation ändern sich laufend. Ne? Da gibt es die Pors und die B-Situation. Und da ist also sehr viel Bewegung, sehr viel Dynamik drin. Und jetzt sind wir immer so in einer Phase steigender Preise.
Okay, dann kommen wir mal zur Bedeutung von Inflation. Vielleicht so mit dem Stichpunkt Gewinner und Verlierer. Wer gewinnt, wer verliert?
Ja, also das ist relativ eindeutig, dass diejenigen, die Preise setzen können, die Unternehmen, und in der Lage sind, auch steigende Preise, die selbst zahlen müssen, also Kosten weiterwälzen können, dass die natürlich die Gewinner sind. Und diejenigen, die geringes Einkommen haben und die nicht in der Lage sind, Preissteigerungen weiterzuwälzen, weil sie nichts zu verkaufen haben. Die Arbeiter, die Rentner, die Studenten, Mittelschichten auch, die sind dann praktisch Verlierer. Ne?
Du hast in deinem Buch das allerletzte Kapitel, das heißt sekundäre Ausbeutung. Was meinst du damit?
Eine Ausbeutung ist ja die unentgeltliche Aneignung von Werten. Arbeiter, sagen wir, die primäre Ausbeutung besteht ja darin, dass Arbeiter arbeiten im Unternehmen, sie schaffen Produkte, die Produkte haben einen bestimmten Wert und einen Teil des Wertes erhalten die Arbeitenden in Form des Lohnes zurück. Also das ist ja das, was Marx gesagt hat, dass der Arbeiter in der Lage ist, mehr Wert zu schaffen, als er selbst besitzt an Wert. Das ist praktisch die unentgeltliche Aneignung durch die Kapitalisten. Und die sekundäre Ausbeutung besteht dann darin, dass in Form von Reallohnsenkungen durch Preissteigerung ein Teil der vorher gezahlten Löhne praktisch wieder zurückgenommen wird. Ne? Mhm. Dass man in der Tat von sekundärer Ausbeutung sprechen kann. Also würde man weniger Löhne bezahlen, man bezahlt aber anständige Löhne, die auch erkämpft werden durch die Gewerkschaften und nimmt dann durch erhöhte Preise einen Teil des gezahlten Lohnes wieder zurück.
Also eine Auswirkung der Inflation ist halt, dass die Armen ärmer werden und die Reichen reicher. Kann man das so zusammenfassen?
Das kann man schon sagen, ja.
Kann man schon so sagen. Was hätte denn die Politik, wenn sie denn wollte, für Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken?
Ja, das ist also ein sehr weites Feld. Die tatsächlichen Ursachen für Preissteigerungen, die sind da eigentlich zu finden in der monopolistischen und oligopolistischen Struktur der Volkswirtschaft. Also da gibt es die Preisabsprachen, die mehr oder weniger verdeckten Preisabsprachen. Die Monopole sind aufgrund der Tatsache, dass man auf sie angewiesen ist, in der Lage, ihre Preise nicht willkürlich, aber doch relativ hoch zu setzen, die Einstandspreise niedrig zu wählen. Also man müsste dann eigentlich etwas gegen die Monopole tun, gegen die monopolistische Marktmacht müsste man vorgehen. Ich frage mich auch, wer soll das tun? Und man müsste durch die Börsenspekulation regulieren, ne? Vielleicht sogar unterbinden. Dann hätte man die Hauptursachen eigentlich der Inflation im Griff. Aber dafür gibt es ja keine realistischen Bedingungen gegenwärtig. Ne? Mhm. Dann kann man natürlich das vieles machen, dass man zum Beispiel Reallohnverluste versucht dann, da braucht man also starke Gewerkschaften, wieder zurückzufordern. Ne? Durch entsprechende Lohnerhöhungen. Da finde ich auch die Lohnerhöhung, also manche sagen, das ist viel zu hoch mit 600 Euro monatlich mehr und dann noch 12% und zweistellige Lohnforderungen. Aber wenn man weiß, dass sich bestimmte Preise verdoppelt haben, verdreifacht haben, um 70%, um 80% gestiegen haben, sind das keine maßlosen Lohnforderungen, ne?
Nee, im Gegenteil. Also da müsste allein, keine Ahnung, 25% der Inflationsausgleich sein.
Ja genau, selbst die offizielle Statistik und die beschönigt das Problem natürlich nach wie vor. Auf vielfältige Weise muss ja zugeben, dass wir Reallohnverluste haben seit Jahren. Ne? Noch dieses Jahr setzt sich das ja fort. Also Reallohnverlust bedeutet, dass die Lohnempfänger sich mit den Löhnen, die nominal größer geworden sein können und sind auch größer geworden, weniger kaufen können als vorher. Ne? Mhm. Weniger kaufen.
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass die Gewerkschaften dann nicht hinterherkommen halt. Also das wäre ja so ein Dauerkampf, wo dann halt die Inflation immer höher wird oder so bleibt und dann müsste jedes Jahr dann neu gekämpft werden, dass es halt allein diesen Inflationsausgleich gibt. Also mir scheint, dass die Gewerkschaften da hinterherhinken. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten?
Ich sehe keine anderen Möglichkeiten.
Hm. Was fällt dir noch zum Thema Inflation ein, was du meinst, was wichtig ist, was wir noch erwähnen sollten, könnten?
Man liest ja immer sehr viel, dass die Zentralbanken in die Pflicht genommen werden, ne? Dass man also sagt, die Zentralbanken sollten gegen die Inflation mit Zinserhöhungen gegensteuern. Und das hört man, das liest man auf Schritt und Tritt, also kann man unentwegt hören. Meiner Meinung nach ist es so, dass auch die Zentralbanken also nicht in der Lage sind, etwas gegen die Inflation zu tun. Weil das müsste man dann schon ein bisschen stärker in die theoretischen Zusammenhänge, in die inneren theoretischen Zusammenhänge vordringen. Da stecken sehr viele Illusionen drin. Die Argumentation ist ja erstmal nicht unlogisch. Man denkt, wenn die Zentralbanken die Zinsen erhöhen, dann würden also weniger Kredite abgerufen, was auch nicht ganz unlogisch ist. Und wenn weniger Kredite abgerufen werden von der privaten Wirtschaft, dann ist weniger Geld im Umlauf. Und wenn weniger Geld im Umlauf ist, ist es auch schwerer möglich und vielleicht überhaupt nicht möglich, Preise zu erhöhen. Die ganze Argumentation, die ist ja nicht unlogisch, das wird ja auch von sehr, sehr vielen geteilt, auch außerhalb des Mainstreams geteilt, aber sie ist ja nicht richtig, weil im Zusammenhang von Geldmengen und Preisen, das Originäre immer bei den Preisen liegt. Das erste wird die Preise erhöht, die Unternehmer setzen die Preise hoch, aus welchem Anlass auch immer, Und dann rufen Sie praktisch das dafür notwendige Geld ab über Kredite. Also erst die Preise und dann die Geldmenge. Und auf die originären Preiserhöhungen hat die Zentralbank also so gut wie gar keinen Einfluss. Zumindest hat sie keinen direkten Einfluss, wenn dann einen schwachen indirekten Einfluss. Also die großen Erwartungen, die in Zentralbanken und in der Politik gesetzt werden, bezüglich Inflation, bezüglich anderer wirtschaftspolitischer Ziele,